So, guten Tag, meine Damen und Herren. Zwei Mitteilungen vorab. Die Teilnehmerliste, die letzte Seite, die ist verschwunden. Also ich weiß nicht, ob einer die zufälligerweise da mitgenommen hat, um sie heute abzugeben. Aber das wäre eigentlich gut. Also schauen Sie mal, ob Sie die nicht irgendwie mit Ihren Unterlagen mitgenommen haben. Und dann werde ich jetzt 15 Minuten vorher aufhören, für die Evaluation durchführen zu lassen. Also die Bögen, die werden rumgereicht. Und wenn Sie dann rausgehen, dann legen Sie die ausgefüllten Bögen einfach auf den Tisch da vorne. Okay? Was ich jetzt in dieser abschließenden Vorlesung tun werde, ist der Stoff zusammenfassen und auf eine höhere Ebene bringen, nämlich die des Paradigmas und Paradigmenwechsels. Und abschließend werde ich dann noch auf die Frage eingehen, wie wir uns eigentlich dem gegenüber positionieren müssen, also diese Befunde gegenüber. Und das sind die drei letzten Schritte, die Sie da auch auf der Folie sehen, Fazit, Paradigmenwechsel und Bezug zur Lebenspraxis. Erstmal Fazit. Also wir sind hier mit zwei ganz verschiedenen Sichtweisen auf den Menschen konfrontiert worden, die des Demokrit Lucrez und die des John Locke. Bei Demokrit und Lucrez kann man sagen, der einzelne Mensch, haben wir das ja schon öfters gesagt, ist Zufall, ein bestimmtes wechselndes Konglomerat von Atomen. Wichtig haben wir dann im Laufe unserer Vorstellung festgestellt, dass bei dieser Konzeption der Maßstab dieses Konglomerats zu messen, das Konglomerat selbst ist. Also Fragen von gutem oder schlechtem Leben dieses Menschen sind eigentlich sinnlos. Denn der Mensch ist, was er ist, insofern ist er immer gut. Also ein schlechtes Leben besteht deshalb nur auf der Vorstellungsebene. Also wenn man Idolen vermischt mit dem Status quo des eigenen Lebens. Also die Idolen, das sind ja Abbildungen von anderen Lebensformen, die einem erreichen können. Und mit denen kann man natürlich sein eigenes Leben vergleichen. Aber die betreffen natürlich nie dein eigenes Leben. Diese Idole haben deshalb immer eigentlich eine negative Funktion, denn sie können nie als Modell für die Verbesserung des Lebens benutzt werden, denn es geht hier prinzipiell um anderes Leben. Also das Modell stimmt nie. Es kann zwar eine Ähnlichkeit geben, aber du weißt gerade nicht, bis wie lange diese Ähnlichkeit gilt, weil jede Situation in diesem demokritischen Modell letztendlich eine komplett neue Situation ist. Okay, die Atome hängen ein bisschen aneinander, aber was passiert, nachdem diese Atome auseinandergefallen sind, darüber lässt sich nichts sagen. Es gibt also keine Identität zwischen den Dingen. Im Prinzip haben Konglomeraten nichts miteinander zu tun. Nur die stoßen aufeinander, aber der Bezug ist völlig auswendig. Also, es sind jeweils Sachverhalten, die für sich stehen. Also der eine kann grundsätzlich kein Maßstab sein für ein anderes Konglomerat. Zweitens, diese Konglomeraten haben auch keine innere Einheit, die das Konglomerat seine Identität gibt. Also die Atome ändern sich in der Konstellation nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also sie bilden das Konglomerat nicht in sich ab. Also erinnern Sie sich ein bisschen, was wir bei John Locke gesehen haben, dieses Selbstbewusstsein bildet Erfahrungen ab. Also das Ich wird quasi im Laufe seines Lebens immer weiter gestaltet. Es bildet seine Erfahrungen ab. Aber bei diesen Atomen ist das nicht so. Also so ein abbildendes, dass ein Konglomerat seine innere Identität gibt, wird in der Tradition oft mit Seele oder Geist bezeichnet. Und diese Begriffe gibt es bei Lucrez sehr wohl. Jedoch ist Seele oder Geist für ihn ja nichts anderes als wieder genau dieselbe Art von Atomen, woraus der Rest des Konglomerats aufgebaut ist. Das heißt, eigentlich ohne Wahrnehmung. Oder vielleicht kann man sagen, okay, Wahrnehmung, aber ohne Speicherkapazität. Das heißt, die Wahrnehmungen können eigentlich nicht gespeichert werden. Also die Atome reagieren, und insofern nehmen sie natürlich wahr, die Atome reagieren nur durch ihre Außenseiten aufeinander. Also, aber was diese Außenseite, also, aber diese Außenseite bleibt natürlich in diesem Prozess immer, was sie ist und reagiert immer auf ähnliche Weise. Das heißt, die Atome haben keine Erinnerung. Es gibt keine Erinnerung und es gibt somit auch keine Zukunftsperspektive. Es gibt ja keine Neuigkeiten im kreativen Sinne. Also jedes Moment des Universums ist letztendlich immer wieder strukturell gesehen ähnlich wie Moment Null. Also Neuigkeiten sind immer Neuordnungen vom Gleichen, weil die Atome sich nicht ändern. Ich ziehe nochmal einen weiteren Fazit. Also in dieses Universum kann der Mensch auch eigentlich nichts lernen. Er kann sich eigentlich nicht entwickeln. Denn die einzelnen Erfahrungen sind nicht auf einzelne Zentren bezogen, das aufgrund dieser Erfahrungen sich neu positioniert. Letztendlich sind die Erfahrungen nur die Erfahrungen des Konglomerats, aber das ist natürlich eine Trivialität, wenn du auf ein Konglomerat haust, zum Beispiel, dass es auseinanderfällt. Das ist aber keine echte Erfahrung. Es ist zwar etwas, das an dem Konglomerat geschieht, aber das Konglomerat kann diese Erfahrung nicht in eine neue Situation aufnehmen, weil es gerade das Konglomerat schon auseinandergefallen ist. Das ist auch wie bei Lucrez, wenn du tot bist, gibt es gar nichts mehr. Das heißt, grundsätzliche Erfahrungen kannst du nicht in einem anderen Leben mitnehmen. Aber dafür brauchst du eigentlich einen ganz besonderen Typ von Atomen, nämlich Atomen, die speichern können, die Informationen speichern können. Also dazu, wie gesagt, braucht man Atome, die andere Atomen, also Erfahrungen, in sich abbilden können, akkumulativ. Oder vielleicht auch Konglomeraten von Atomen, die in der Lage sind, das zu tun. Es geht gerade nicht direkt nur um das eine Atom, aber Lucrez, in der Art und Weise, wie er diese Bausteine beschreibt, schließt ja diese Möglichkeit des Informationsaufnahmes aus. Und nun ist es natürlich so, habe ich ja gesagt, dass bei Lucrez Konglomerate eine gewisse Erinnerung haben, nämlich als Konglomerat speichern sie ja das, was auf dieses Konglomerat zustoßt. Ja, da bricht mal ein Teil ab zum Beispiel oder da kommt mal etwas dazu. Aber das ist natürlich eine triviale Art der Erinnerung, die über das Faktum selbst nicht hinausgeht. Also diese Erfahrung kann zum Beispiel nicht wählerisch sein, die ist nicht kreativ, die kann nur feststellen. Also es wird also nicht etwas aufgebaut. Was bedeutet dies? Nicht, dass es keine Idee von Kreativität, Neuheit, Persönlichkeit, Einheit oder höherer Maßstab gibt bei Lucrez oder bei Demokrit. Das haben wir sehr wohl gesehen. Und das hört sich dann auch gut an, wenn man das liest. Aber sie sind letztendlich als sinnlos einzustufen. Das heißt, sie können real nicht sein, denn sie widersprechen die Basisvoraussetzungen, wie es mit den Bausteinen der Wirklichkeit steht. Also Lucrez gibt eine Erklärung für Phänomene wie Kreativität, Erinnerung, Eingreifen in eine Situation. Aber unter dem Strich gesprochen musst du eigentlich sagen, dass er genau das, was das Neue an solcher Situation ist, mit seinem Weltbild nicht erklären kann. Deshalb ist er da immer auf Hilfshypothesen angewiesen. Wie bei Lucrez diese kurze Abweichung, die ein Atom hat, wenn es nach unten fällt. Also diese Philosophie führt letztendlich zu einer Seelenruhe, ja sehr wohl, aber eigentlich, weil sie unheimlich konservativ ist. Also nur das gilt, was ist. Also diese Seelenruhe, würde ich sagen, ist nicht sehr empfehlenswert. Dass natürlich nur das gilt, was ist, ist natürlich ein unheimlich starker Punkt. Aber das kann natürlich nicht verneint werden. Das lässt sich nämlich nicht widerlegen. Immer gilt zumindest das, was gilt. Aber die Frage ist, ob damit das, wie du über etwas urteilen musst, damit ausgeschöpft ist oder nicht. Man kann sich fragen, aber ist immer, was ist? Also in diesem faktischen Sinne. Also wenn wir darüber reflektieren, sehen wir, dass das starke Argument der Atomisten, und wohlgemerkt, das ist ein sehr starkes Argument, letztendlich nur ein logisches ist. Denn natürlich ist nur, was ist. Die Frage, die man sich aber stellen muss, was ist dieses Ist? Ist es in der Tat so, dass es immer wieder in Stand Null zurückkehrt? Das heißt, entschuldige diese etwas übergreifende Perspektive, aber heißt es letztendlich, dass alle Momente der Wirklichkeit auch atomär aufgefasst werden müssen? Das heißt, eigentlich nichts miteinander zu tun haben? Nun, für eine solche Annahme, letztendlich Lucrez sie macht, haben wir natürlich nicht die geringsten Beweise. Das sind bloße Annahmen, dass es nur dieser Typ von Atome gibt. Weshalb sollten die Bausteine der Wirklichkeit sich nicht immer ständig ändern, insofern sie die Wirklichkeit immer in sich abbilden? Also Atomisten würde sagen, also dieses Abbilden der Wirklichkeit gilt nur für Konglomerate. Daran kann man sehen, was quasi der Mensch erlebt hat. Aber nicht für die basale Einheiten oder die Identitäten der Atome. Bei Locke haben wir ein ganz anderes Modell gesehen, dass es zumindest einen Typ von Identität gibt, die das kann, nämlich das Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein bildet Wirklichkeit ab auf eine auf der Identität stiftende Weise. Das heißt, ihr Selbstbewusstsein sind ihre Bewusstseinsinhalte, die aber auf den Punkt ihres Ichs gebracht sind. Das sind ihre Erfahrungen, die genau zur Gestaltung ihrer Persönlichkeit beitragen. Und diese Erfahrungen sind immer Abbildungen der Wirklichkeit, so wie sie sie auf der Grundlage ihrer Erfahrungen gemacht haben. Sie werden vielleicht das erste Mal ganz freundlich einem Hund gegenüber sein, bis der Hund Ihnen auf einmal gebissen hat. Dann sieht diese Erfahrung anders aus. Das zweite Mal werden Sie an Hund denken, also an etwas anderes denken und auch anders sich an Hund gegenüber verhalten. Das kommt, weil Sie sich, also diese Erfahrungen nicht nur gespeichert werden, sondern über das Ich gespeichert werden und das Ich ja in der Wirklichkeit eingreifen muss. Nun, dieses Modell, was bei Locke auch atomär ist, das Ich hat ja eine Einheit, aber eine Einheit, die also sich kreativ der Wirklichkeit gegenüber benehmen kann. Also ich würde mal erst so ganz allgemein sagen, weshalb sollte man das nicht als Grundmodell von Wirklichkeit annehmen? Und dann gibt es bestimmte solche Atome, die schlafen, das sind die, was wir Materie nennen. Und es gibt bestimmte, bei denen dieses Abbilden viel besser ausgeprägt ist. Ja, das sind Tiere. Und wo es noch besser ausgeprägt ist, das ist das menschliche Hirn. Weshalb sollte man das nicht annehmen? Ne? Ich meine, erstmal so als Postulat, weil Lucrezia auch gar keinen Grund gibt, weshalb er nur solchen Atomen annimmt, die das nicht können. Okay. Pass auf, wenn ich solche Vorschläge mache, es geht hier nicht um eine empirische Frage. Es geht hier um die Frage, wie wir sinnvoll über Empirisches sprechen können. Weil die erinnern sich noch, was wir am Anfang der Vorlesung angesprochen hatten, diesen Bezug zu Parmenides. Und Parmenides hatte ja als Grundbedingung, als logische Grundbedingung von sinnvollem Sprechen ausgemacht, dass du dann immer dich an deinem Wort halten musst. Also, dass es ist, A, sagen wir mal, und das nicht ist, dass es nicht ist. Also wenn du über A sprichst, dass du dann immer über A sprichst und nicht über nicht A. Dass du quasi dich an deine Gedankenabsprachen hältst. Also nur auf ein Das kann jeder Kartograf sagen, wenn er die Interpretation der Zeichen immer ändert jeden Tag, dann ist eine Karte nicht zu verwenden. Nur wenn die Zeichen genau festgesetzt sind, lässt sich eine Karte, worauf diese Zeichen verwendet werden, also gut einsetzen. Nun, Lukrez und Demokrit vor ihm haben sehr gut gesehen, dass du deshalb für die, wenn du über Bausteine sprichst, über Elementen der Wirklichkeit, natürlich diese Identität auf der basalen Ebene gelten muss, nämlich, dass das Atom das ist, was es ist. Und Lukrez hat das, weil er ja alle Eigenschaften quasi außerhalb des Atoms in dem Konglomeratbereich legt, so strikt aufgefasst, dass er diese Identität exklusiv verstanden hat. Aber wir haben ja bei Locke gesehen, dass du über Identität auch kreativ denken kannst, wenn du das als ein Spiegel verstehst. Ja? Das heißt, dass das, denken Sie sich so eine widerspiegelnde Sphäre, die bildet immer in irgendeiner Weise die Wirklichkeit ab, obwohl sie sich als Spiegel, bleibt sie eigentlich das, was sie ist. Ich werde später noch, weil Sie wundern sich vielleicht, weshalb ich das so abstrakt bespreche, ich werde nachher noch einige Beispiele geben, da werde ich auf den Substanzbegriff zu sprechen kommen und da werden Sie sehen, dass das die Grundmodelle des Substanzbegriffes innerhalb der Geschichte sind. Das tue ich aber bei 17 Paradigmenwechsel. Also geht hier nicht um eine empirische Frage, geht es um die Frage, wie wir überhaupt sinnvoll über Empirisches sprechen können. Ja, da hat Parmenides gesagt, nur wenn du an der Identität festhältst. Und Demokrit hält das so stark fest, ich gehe nochmal zurück zu Parmenides, da hat er gesagt, alles was anders aussieht, ist sinnlos, ist nur menschliches Wort. Aber das ist ein Sprechen über das Sprechen. Ne? Insofern geht es hier nicht um eine empirische Frage, sondern um die Demarkation, was du als reales, empirisches annimmst und was nicht. Es geht ja auch nicht um eine Frage, deshalb geht es ja auch nicht um eine Frage, die durch die Wissenschaften entschieden wird. Also denn die Wissenschaften sprechen immer über Gegenstände ausgehend von ihrer eigenen Annahme. Also wie die über Fundamentalteilchen der Wirklichkeit sprechen, ist ja abhängig von den Theorien, die die haben. Okay, also wir als Philosophen müssen diese Frage, also was ist, auf eine abstraktere Ebene stellen, also ausgehend von den Möglichkeiten überhaupt, also wie man über Gegenstände reden kann. Und auf der Grund dieser allgemeinen Palette kannst du dann gut verstehen, welche Philosophen oder welche Wissenschaftsbereiche welche Entscheidungen getroffen haben. Aber dafür musst du erstmal einen Blick haben für das Feld des Möglichen überhaupt. Wenn man jetzt sagt, das ist Unsinn, denn das sind unwissenschaftliche Gedankenspiele, dann würde ich dem entgegenhalten, dass es ohne Annahme von diesen absoluten Möglichkeiten eigentlich unmöglich ist, dass man je denken kann, dass eine Wissenschaft sich revolutionieren kann. Weil wenn man davon ausgeht, dass die Grundannahme, wie über Wirklichkeit gesprochen werden soll, von der Wissenschaft selbst bestimmt werden, und das sind quasi philosophische Kategorien, dann heißt es letztendlich, dass du immer jede Wissenschaftsentwicklung, wo es geht um, wie wir jetzt neu die Fundamentalteilchen der Wirklichkeit verstehen, immer entgegenhalten kannst. Da steht doch im Widerspruch was wir sie angenommen haben. Und dann wirst du immer sehr viele Menschen auf deine Seite finden, weil alle sagen, ja in der Tat, wir haben das doch so in der Schule gelernt, dass Materie ist und dann kommt eine Definition. Also die neuen Vorschläge sind auf dieser Folie sinnlos. Also die eigentlich, wenn du nicht annimmst, dass diese Grundannahme basal in Frage gestellt werden können, kannst du Wissenschaftsentwicklung nie verstehen. Also kreative Wissenschaftsentwicklung kannst du dann nie verstehen. Nun, ich glaube, dass jeder Wissenschaftshistoriker und sagen wird, dass die Wissenschaftsgeschichte in der Tat an Punkten unheimlich kreativ ist und Ideen gedacht werden, die vorher als unmöglich galten. Ich gehe nochmal zurück. Also weshalb ist das diese Position, wo du quasi die wissenschaftliche Annahmen also in die Philosophie schickst, als das, was die Philosophie annehmen muss, dann heißt das eigentlich, dass sie die philosophische Frage nach der Sinnvollkeit des Sprechens quasi misst an der eigenen Sinnvollkeit, die die Wissenschaft hat. Das heißt, dass letztendlich dann in diesem Sinne die Philosophie nur eine Dienerin ist von das, was die Wissenschaft macht, aber das nie kritisch befragen kann. Und auch natürlich, erinnern sich noch diese Vorlesung, was ist Philosophie? Da habe ich ein bisschen gesprochen über diese spontane Philosophie der Wissenschaftler. Und in dem Moment, wo natürlich ein Wissenschaftler Daten findet, die nicht mehr vereinbar sind mit den Annahmen, die er gemacht hat, fängt er natürlich an zu philosophieren, weil er muss irgendwie denken, ja, wie muss ich dann eigentlich über Materie denken, wie muss ich dann über Raum oder Zeit denken. Dann ist er aber nicht mehr Wissenschaftler, weil diese Gedankenspielen, die wir jetzt hier auch ja machen, ja nicht aus einer deutlich ausgesprochenen Theorie folgen, weil die ja gerade in Widerspruch sind, stehen mit der Theorie, die er hatte. Und er versucht, diese Möglichkeiten erstmal abzutasten, um diese nachher als Vorlage für eine neue Theoriebildung auszubauen. Nun, genau dieses Prozess ist das Philosophische. Nun hat sich ja auch gezeigt, dass dieses Philosophieren ja nicht die eigentliche Aufgabe des Wissenschaftlers ist. Deshalb ist er nicht so gut oder sie nicht so gut entstanden auf lass ich es mal so formulieren, wertfreie Weise über Denkmöglichkeiten zu denken, weil er letztendlich natürlich immer durch das Empirische festgehalten wird. Aber die Philosophie, habe ich ja gesagt, öfters ist eher zu sehen als eine Wissenschaft auf dem Metaniveau, die spricht über das Sprechen. Aber über das Sprechen, über die Wirklichkeit, sind wir ja unser eigener Herr. Wir können ja Theorien selbst ausdenken, wie absurd sie auch sind. Okay, das heißt, wir befinden uns eigentlich eher auf dem Gebiet der Denklogiken oder der Paradigmen. Also erst auf der Karte einer solchen übergreifenden oder abstrakten Denklogik macht es Sinn, von Sinnvollkeit und Unsinn einer bestimmten Wissenschaft zu sprechen. Ja, wenn man das tut, ausgehend von den Vorgaben der Wissenschaft selbst, dann ist ja eine Trivialität. Und die Schwierigkeit ist, wie kann man über ein Gesamtprojekt von einer Wissenschaft urteilen? Und natürlich kann ich nicht Wissenschaft A mit Wissenschaft B vergleichen, weil ja beide über andere Gegenstände sprechen. Ich muss also quasi eine Wissenschaft auf der Metaebene haben, die über Wissen und Wissenschaften und Sprechen über die Wirklichkeit spricht. Das ist die Philosophie. Okay, ich komme noch mal zurück zu Locke, weil dann sehen Sie, wie das funktioniert. Wie schaute er auf den Menschen? Auf eine dreifache Weise, also derselbe Gegenstand, wird aus drei Perspektiven betrachtet. Erstmal, denken Sie an den Menschen, als materielles Konglomerat. Das ist, was er Substance nennt. Also da gibt es was, wo du gegen stoßen kannst. Und dann derselbe Gegenstand, dieses selbe Konglomerat, kann auch verstanden werden als eine bestimmte Form oder ein bestimmtes Benehmen des Lebens, eine bestimmte Lebensform. Und drittens kann dieses Konglomerat oder diese Lebensform noch gesehen werden als Träger von Selbstbewusstsein, eine selbstbewusste Person. Nun, diese drei Bestimmungen sind, das will ich unterstreichen, hierarchisch aufgebaut. Denn diese selbstbewusste Person, erinnern Sie sich, was wir letzte Woche gesehen haben, diese selbstbewusste Person kann verschiedene Lebensformen haben. Denken Sie noch an Mensch und Ratte. Das heißt, die Einheit der Person ist der Einheit der verschiedenen Lebensformen eigentlich vorgeordnet. Obwohl es natürlich immer eine bestimmte Lebensform gibt, wo diese Person mit verbunden ist. Aber die Identität der Lebensperson, der Person ist nicht identisch mit der Identität dieser einer Lebensform. Und also diese selbstbewusste Person kann verschiedene Lebensformen haben und aus verschiedenen wechselnden materiellen Bestandteilen aufgebaut sein. Wenn zum Beispiel bei Organtransplantation oder so. Sie bündelt diese zu einer Identität. Das heißt, die höhere Form benennt eigentlich die untere Form. Und wir haben gesehen, dass diese bestimmte Lebensform, da gilt eigentlich genau dasselbe. Die bündelt oder identifiziert auch das, was unter ihr liegt, nämlich diese verschiedenen materiellen Bestandteile. Und jetzt will ich mal eine Frage stellen. Also sieht man diese höhere Formen, sieht man also persönliche Identität oder sieht man Leben? Und eigentlich muss man dann antworten, ja nein, weil gerade Identität greift ja auf mehrere Momente zurück, wie auch Leben. Also wenn Sie das Leben eines Apfelbaumes sehen wollen, dann müssen Sie eigentlich diesen Apfelbaum von dem ersten Sprießen, bis zu er also verbrannt wird in dem Holzofen, müssen Sie sich das anschauen. Das heißt, das sehen Sie eigentlich so nicht, wenn Sie auf diesen Baum schauen. Also die höheren Formen sammeln und binden zusammen verschiedene empirische Zustände. Aber eigentlich, wo das bei diesen zwei höheren Formen evident ist, will ich doch auch mal sagen, dass das bei dieser ersten Form, dieser allerersten Form der Einheit, eigentlich genauso problematisch ist. Weil was nehmen Sie jetzt als basale Einheit Ihrer Erfahrung? Also müssen Sie dann eine Sekunde sehen oder müssen Sie zwei Sekunden sehen oder drei Sekunden oder vier? Oder müssen Sie sagen, ich muss es nicht nur sehen, sondern auch hören? Ich meine, natürlich, der Mensch kriegt viele sensorische Eindrücke von der Außenwelt, aber in der Benennung dieser ist er natürlich letztendlich frei. Natürlich nicht so frei, dass er tun kann, was er will. Ja, das kann er, wenn er zum Beispiel Romane schreibt. Aber letztendlich besteht die Aufgabe darin, dass es gilt, Unterschiede in der Wirklichkeit, Unterschiede in dem sensorischen Input auf der mentalen Ebene, auf der Erkenntnisebene so abzubilden, dass du diese Unterschiede leicht identifizieren kannst. Weil wenn du in der Wirklichkeit eingreifen willst, musst du natürlich wissen, wo die Laterne steht und wo die Straße geht, damit du nicht gegen die Laterne laufst, wo du eigentlich über die Straße gehen wolltest. Also natürlich, das Lucretische Projekt, das sehr stark auf das Sensorische setzt, das sieht auf Anhieb toll aus und unwiderlegbar. Aber letztendlich verlangt es von dem Erkennenden genau dieselbe Abstraktion, als wenn du von höheren Einheiten sprichst. Ja? Ich meine, was ist sensorische Information? Weil wir ja doch in unserem Denken über die Wirklichkeit Eindrücke, die wir kriegen, ja immer benennen. Und die Benennung geschieht mit allgemeinen Begriffen. Wenn ich sage, das ist ein weißer Fleck, dann habe ich schon allgemeine Kategorien, dann habe ich schon Erfahrungen gesammelt, die ich quasi auf diese eine Erfahrung projiziere. Okay, wenn das so ist, dass keiner dieser drei Niveaus als solcher evident gesehen wird, quasi vorreflexiv, weshalb sollte ich dann eine dieser drei Niveaus präferieren? Weshalb sollte ich dann das dumpfe Modell von einem Lucrez präferieren über das also selbstkreative Modell der Selbstbewusstsein von Locke? Also ehrlich gesagt sehe ich das gar nicht ein. Erst einmal auf der logischen Ebene. Also empirisch gibt es hier keinen Grund. Ich mache nochmal einen folgenden Schritt. Also ich kann auch sagen, dieses sich fokussieren auf das Empirische als solche, das finde ich eigentlich eine ziemlich platte Strategie. Und ich sage Ihnen auch jetzt weshalb. weil sprechen oder denken über die Wirklichkeit, also sprechen oder denken über die Wirklichkeit, wenn es immer um Erkenntnis geht, Erkenntnis ist immer Erkenntnis von etwas. Das heißt, hat letztendlich immer die Urteilsform. Also es geht nicht um eine Wahrnehmung, die ich subjektiv mache, wie, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, ich sehe einen weißen Fleck. Also da wäre quasi die Erkenntnis, weißen Fleck. Aber wenn ich diese Erkenntnis einsetze, also diese Erfahrung, als ein Urteil über die Wirklichkeit, dann sieht es ein bisschen anders aus, weil ich dann natürlich nicht meine Erfahrung als meine Erfahrung für das, was ich also in der Wirklichkeit erfahre, nehmen kann. Ich muss eigentlich das erstmal in Form eines Urteils zur Diskussion stellen. Nicht indem ich sage, ich erfahre einen weißen Fleck, weil dann wird jeder Gesprächspartner sagen, na viel Spaß, was soll ich damit? Was willst du mir damit sagen? Das ist dein Problem. Aber wenn ich sage, da steht also dieser weiße Fleck, interpretiere, indem ich das objektive Statement mache, auf dem Tisch steht eine Flasche Milch, das heißt, ich identifiziere diesen weißen Fleck mit Kategorien, die zwischen uns abgemacht sind, um über eine dritte Wirklichkeit zu sprechen, dann kann diese Person sagen, nein, das ist keine Milch, das ist zum Beispiel, weiß ich nicht was, was ist Milch, was ist weiß, aber sieht nicht wie Milch aus, Kokossaft, ich sag mal was. Und dann kann ich sagen, warte, ich hatte aber daran getrunken und dann schmeckte es süß. Okay, dann gehst du noch mit dieses Urteil auf erneut deiner Erfahrung nach, indem du sagst, nein, ich bin der Meinung, es steht eine Flasche Milch auf dem Tisch und du nimmst diese Flasche, du speicherst neue Erfahrungen ein, indem du sagst, nee, warte, das war doch nicht so süß. Nein, es ist doch keine Milch, es ist in der Tat Kokossaft. Das heißt, auch hier wieder, das Urteil geht aus von meinen Erfahrungen, das, was ich in meinem Schaltzentrale gesammelt habe. Gleichzeitig ist die Aussage gerichtet auf etwas außerhalb meiner Schaltzentrale. Und wenn Sie schon ganz einfach über die Form eines Urteils nachdenken, also A ist A, das ist kein Urteil, das gilt nämlich immer. Das sagt nichts Definitives aus über die Wirklichkeit. Das ist nur eine Form, die man für das Sprechen über die Wirklichkeit annehmen muss. Aber letztendlich, wenn ich etwas über die Wirklichkeit sagen will, muss ich dieses A ist A spezifizieren und mit anderem in Verbindung setzen. Ich meine, ich sage nicht A ist A, sondern A ist B. Dann kann ich fragen, stimmt das? Über A ist A kann man gar nicht fragen, ob das stimmt. Aber wenn ich sage, A ist B, dann spreche ich ein Urteil aus über einen Befund und ich stelle diesen Befund zur Diskussion. Nun, ich sage, ich hoffe nicht, dass es zu kompliziert wird, ich bin aber bald fertig damit. Ich will aber noch kurz auf diese Urteilsform zu sprechen kommen. Ich mache das jetzt nicht als Logiker, ich will euch nur mal zu verstehen geben, was tut man eigentlich, wenn man eine Aussage macht über die Wirklichkeit. Es gibt ja verschiedene Typen von Aussagen und auch hier ist wieder die Philosophie tätig, ob das in der Tat die basalen Formen sind oder nicht. Gebt mal zwei Dinge zu bedenken. Wenn ich jetzt diese Aussage über diese Flasche mache, dann setze ich verschiedene Dinge miteinander in Bezug, nämlich Flasche, Tisch und Farbe. Also ich sage, für dieses Moment gilt, dass diese sensorische Informationen denselben Gegenstand betreffen. Also ich bilde eigentlich einen Sachverhalt ab, ein relationaler Bezug von Elementen der Wirklichkeit. Ja? Das heißt, ich nehme Dinge, die erstmal nicht notwendigerweise miteinander verbunden sind und stelle die zusammen und benenne das. Aber etwas anderes ist, wenn ich eine Aussage habe wie Mensch ist Lebewesen. Also eigentlich eine interessantere Form. Weil wenn ich sage Mensch ist Lebewesen, dann ist Lebewesen quasi kein externes Prädikat, das dem Menschen zugesprochen wird, weil ich will ja eine Definition vom Menschen geben. Ich sage, nein, der Mensch ist ein Lebewesen. Alles, was am Menschen ist, gehört zum Lebewesen. Gleichzeitig ist natürlich mit Mensch nicht alles, was Lebewesen sein kann, ausgeschöpft. Das heißt, was tue ich, wenn ich eine solche Aussage mache? Ich bin erneut wieder dabei, Prädikate, die ich in Bezug auf verschiedene Erfahrungen gemacht habe, nämlich sensorische Information X, speichere ich unter dem Prädikat Lebewesen. Ja? Zum Beispiel, dass es bewegt, dass es reagiert, dass es wächst, dass es tot gehen kann und so weiter. Alles, was man einem Lebewesen zuschreiben kann. Und wenn ich jetzt sage, okay, jetzt kriege ich eine neue sensorische Information, ich sehe etwas mit Rumpf, zwei Ärmel, zwei Beine und Kopf, und ich sehe, dass die sich auf ähnliche Weise benimmt, dann kann ich diese Erfahrung zu all diesen anderen Erfahrungen in Bezug setzen, indem ich sage, das ist ein Lebewesen. X ist ein Lebewesen, Mensch ist ein Lebewesen. Also dazu expliziert das Prädikat quasi, was im Subjekt gesagt ist. Und hier wird das Subjekt quasi auf sich selbst bezogen, es wird identifiziert, aber diese Identifikation geschieht aus einer ganz besonderen Perspektive. So wie bei dieser Flasche auch eine Identität festgestellt wurde, nämlich ein ganz bestimmter Sachverhalt, so haben wir hier noch eine interessantere Form der Identität. Das heißt, wenn ich sage, Mensch ist Lebewesen, dann identifiziere ich Mensch, aber mit einer übergreifenden Kategorie, die nicht nur den Menschen zukommt. Das heißt, ich identifiziere etwas, indem ich es zu anderen Dingen in Bezug setze. Das heißt, die Identifizierung geschieht, indem ich, wie er gesagt, es mit anderen in Bezug setze. Identität wird hier relational bestimmt. Und hier hat man natürlich das logische Modell, das wir bei Selbstbewusstsein gefunden haben, wenn auch in eine ganz rudimentäre, nicht selbsttätige Form. Weil da letztendlich alle Erfahrungen immer auf das Ich bezogen werden. Ich nehme wahr das, ich nehme wahr jenes, ich nehme wahr und so weiter. Genau diese Identität wird durch diese Erfahrung gestiftet, genau wie wenn ich sage, Mensch ist Lebewesen, dann substantifiere ich die Identität von Mensch. Das wird signifikanter. Ja? Und das Interessante ist, dass dieses prägnanter Machen eigentlich geschieht, indem ich es zu anderen Dingen in Bezug setze. Ich hoffe, Sie verzeihen mir diese etwas komplizierte Erörterung über die Aussage, aber ich habe das bewusst gemacht, weil die Aussage ja die Elementarform ist, wie wir über die Wirklichkeit sprechen. Eins. Und zwei, als Überleitung zu 17 Paradigmenwechsel. Weil, und auch hier wieder stoßen wir auf ein ganz großes Problem, nämlich der Bezug zwischen Denken und Wirklichkeit. Ich bin jetzt erstmal ausgegangen von, wie wir über die Wirklichkeit sprechen, in der Urteilsform. Und ich habe jetzt eine gewisse Struktur aufgearbeitet, was das eigentlich bedeutet. Und jetzt können Sie natürlich in einem zweiten Schritt fragen, aber warte, du sagst doch was über die Wirklichkeit aus. Muss dann diese Aussagestruktur isomorph sein, gleichförmig mit der Wirklichkeitsstruktur oder nicht? Also das, was ich vorhin gesagt habe über die zwei Typen von Prädikation, die äußere, die auswendige oder die innere. Die akzidentelle Prädikation heißt das traditionell oder die essentielle. Bildet das Wirklichkeit ab? Ich werde jetzt nicht ganz viel dazu sagen, weil sonst komme ich heute nicht fertig, aber ich will ein kleines sagen. Erstens, im Prinzip macht das ja eigentlich nichts aus, weil das haben wir ja öfters gesehen, weil das Zeichen ontologisch ja völlig verschieden sein kann von das Bezeichnete. Das heißt, das Zeichen kann eine ganz andere Logik folgen als das Bezeichnete. Denken Sie an eine Landkarte, die ist von Papier und Farbe. Also aus der Landkarte, der ontologische Status dessen, was sie beschreibt, abzuleiten, also das kann nur auf der Denkebene geschehen, das können Sie aus der Karte nicht holen. Okay. Das gebe ich zu bedenken, das soll aber nicht zu einem Relativismus führen, weil zweitens natürlich, was tue ich? Zwar sind logisch alle mögliche, also zwar gibt es logisch eine unendliche Möglichkeit an Satzzusammensetzungen. Aber letztendlich, wenn ich die verwende, um über meine Erfahrungen sprechen zu können, werde ich wissen, dass bestimmt, werde ich schon ziemlich bald merken, dass bestimmte Erfahrungen sich mit bestimmten Kategorien nicht und mit anderen Kategorien wohl beschreiben lassen. Das heißt, ich bin in irgendeiner Weise gezwungen, Differenzen der Wirklichkeit mit Differenzen meiner Begriffsapparat abzubilden. Und ich würde mal behaupten, dass wenn das möglich wäre, schon alles geleistet ist, um von einer realen Außenwelt sprechen zu können. Gut, aber da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich werde jetzt unter Punkt 17 mal ganz kurz als eine Art von Helikopter-View etwas sagen über die Sicht auf die basale Bausteine in der Wirklichkeit. Weil Sie da sehen, dass im Laufe der Zeit ganz verschiedentlich darüber gedacht wurde. Und ich will Sie einfach herausfordern als Philosophen, wenn Sie Ihre philosophischen Texte lesen, vor allem auf diese Dinge zu achten, also wo die Grundentscheidungen getroffen werden. Und ich hatte, glaube ich, das auch in der Vorlesungsankündigung angekündigt, dass ich nicht nur über Menschen, sondern auch etwas über Substanz sagen würde. Und das hole ich dann jetzt ein. Das heißt, jetzt geht es über den Substanzbegriff. Das kann ich aber nicht voll durchführen. Ich hole nur raus, was für unsere Diskussion relevant ist. Und wir haben ja gesehen, diese Atomen bei Lucrez und bei Demokrit werden ja auch als Substanzen aufgefasst. Der Lucrez geht von einem ganz bestimmten Substanzbegriff aus, nämlich das sind die Atome. Ich fokussiere mich jetzt auf die Grundfrage, ob diese Bausteine reflexiv sind oder nicht. Also reflexiv heißt, ob sie Wirklichkeit abbilden und sammeln können. Und es ist mal interessant, sich mit dieser Frage durch die Philosophiegeschichte zu begeben. Also ob die Bausteine der Wirklichkeit die Wirklichkeit abbilden können und so zu höheren Einheiten binden können. Wie wir das bei Leben oder bei Selbstbewusstsein gesehen haben. Und ich beginne hier mit der historisch wohl wirksamste Substanzbegriff, nämlich der aristotelische. Also Substanz, und ich basiere mich hier hauptsächlich auf die Kategorienschrift von Aristoteles. Die Sache ist ein bisschen komplizierter, weil er in der Metaphysik einen etwas anderen Substanzbegriff hat, aber grundsätzlich ist der Substanzbegriff aus den Kategorien eigentlich wirksamer gewesen. Das heißt, Substanzen sind die Dinge, von denen im eigentlichen Sinne gesagt werden kann, dass sie sind. Also Aristoteles geht sehr sprachlich vor, der sagt, also das, wovon wir im eigentlichen Sinne sagen, dass es etwas ist, das nenne ich Substanz. Und alles, wovon ich eigentlich sage, dass es von etwas ist, also was im Genitiv steht, das nenne ich Akzidenz, also Hinzukommendes. Also so unterscheidet er eigentlich zwei basale Elemente in der Wirklichkeit, Substanzen und Akzidenzien. Substanzen sind somit, das ist höchst interessant, Träger von Eigenschaften. Und hier haben sie schon eine ganz bestimmte Auffassung der Wirklichkeit, nämlich dass es einen hierarchischen Aufbau gibt. Es gibt Substanzen, die haben Eigenschaften. Also etwas, was heute stark in Frage gestellt wird, ob man so überhaupt auf die Wirklichkeit schauen kann. Also Substanzen sind somit Träger von Eigenschaften. Ich mache noch eine kleine Fußnote. Aristoteles versucht so, die Urteilsform in die Wirklichkeit abzubilden, aber die Urteilsform ja immer ist A ist B. Das heißt, du sagst immer etwas von etwas aus. Ja? Okay. Nun, weil die Substanzen selbstständig bestehen, werden sie auch als wertvoller, als das Wesentliche oder das Wesen bezeichnet. Und dann ist der technische Begriff Usia. Ja? Und nun stellt Aristoteles fest, dass es unter den gerade geschilderten Bedingungen eigentlich drei Typen von Substanzen gibt. Drei Grundtypen. Und da macht dann zwei Teilungen, wo dann drei verschiedene Typen rauskommen. Also erstmal veränderlich oder unveränderlich. Er stellt fest, es gibt veränderliche Substanzen, wie der Mensch. Der wird geboren und der geht dann mal tot. Und da gibt es unveränderliche, das sind seiner Meinung nach die Himmelskörper, die du sehen kannst, die aber immer ähnlich bleiben. Und diese unveränderliche, die werden wieder geteilt in sichtbare körperliche und unsichtbare unkörperliche. Diese unsichtbare unkörperliche Substanzen sind nach Aristoteles reflexiv. Sie haben ein Erkenntnisvermögen. Also es ist höchst interessant und ein bisschen schwer nachvollziehbar, aber eigentlich gehen viele antike Autoren davon aus, keine Materie heißt Denken. Also es gibt eigentlich zwei Alternativen, entweder Denken oder Materie. Und deshalb wird oft, wie weniger Materie, wie stärker reflexiv. Eigentlich muss man sagen, Materie wäre die Hemmung der Reflexivität. Okay. Also diese unsichtbare, unkörperliche Substanzen sind reflektiv. Die haben also ein Erkenntnisvermögen, die reflektieren über sich. Jetzt, Grundfrage, würde man Aristoteles fragen, wo kommen diese Substanzen eigentlich her? Da würde Aristoteles sagen, ja, die gibt es einfach. Er inventarisiert nur. Okay. Hier ist also der Basistyp, also Substanz ist selbstständig existieren können und da gibt es verschiedene Typen. Ja, das ist schon ziemlich sympathisch eigentlich. Nun, gerade diese letzte Frage, die ich gestellt habe, wo kommen die Substanzen eigentlich her, das war eine Frage, die also in der nacharistotelischen Zeit immer mehr gestellt wurde und die ausweichende Antwort von Aristoteles wurde eigentlich als unbefriedigend erfahren. Und wichtige Philosophen, die Namen haben wir sicherlich mal gehört, in dieser Hinsicht sind Plotin, da sind wir im 3. Jahrhundert, oder Proklos, da sind wir im 4. Jahrhundert. Das sind eigentlich Denker, die so das Aristotelische mit dem Platonischen versuchen zu vermischen. Und sie versuchen einen Grund, das sind letztendlich Philosophen, die versuchen also Rechenschaft abzulegen von der Existenz von Substanzen. Ja, die nehmen das nicht einfach hin, die sagen, es muss dann etwas in der Substanz geben, das denen sein lässt. Und sie stellen so zwei Sachen fest. Erstens, Substanzen werden gekennzeichnet durch Einheit. Ja, das sieht man auch so sprachlich. Ich habe das vorhin mit der Identität immer unterschrieben, die Identifizierung. Du sagst zum Beispiel, das ist ein Mensch. Du greifst, du identifizierst, du spottest eine gewisse Erfahrung damit, du bindest eine gewisse Erfahrung. Und zweitens, Einheit kann, das ist also die zweite Voraussetzung, Einheit kann unter bestimmten Bedingungen Wirklichkeit produzieren. Das hört sich erstmal merkwürdig an. Das Modell ist aber das Denken, diese Reflexivität. Ich gehe mal weiter. Also Einheit kann unter bestimmten Bedingungen Wirklichkeit produzieren, Wenn es nämlich über sich selbst reflektiert, das heißt, dass die Substanzen, die reflexiv sind, produktiv sind. Und wie müssen Sie sich das vorstellen? Dass aus dieser Selbstreflexion neue Substanzen entstehen, die selbst auch wieder reflexiv sein können. Jetzt hört es sich ein bisschen schwammig an vielleicht, aber das Modell, das hier benutzt wird, ist wieder das Modell des Denkens. Ich muss aber vorher sagen, wenn Sie da ein bisschen Schwierigkeiten kriegen, dieses Modell wird von knallharten Aristoteliker auch als Zauber abgetan, weil es gegen eine Grundvoraussetzung von Aristoteles verstößt. Das werde ich aber nachher klar machen. Also wie funktioniert jetzt diese Selbstkonstitution, die gleichzeitig produktiv ist? Nun, das Argument läuft wie folgt. In der Selbstreflexion wird ja über das eigene Denken gedacht. Das Selbstreflexion. Das heißt, die Einheit ist ja schon mitgegeben. Es ist ja das Denken, das über sich selbst denkt. Aber wenn dieses Denken jetzt über sich selbst denkt, dann formuliert das ja ein Objekt von seinem Denkakt. Es denkt über etwas. Das heißt, es objektiviert seinen eigenen Denkakt. Ist diese Objektivation des eigenen Denkens etwas anders als diese Einheit? Nein, letztendlich nicht, weil es denkt ja über sein eigenes Denken. Das heißt, in diese reflexive Identität wird ein Gedankeninhalt produziert, der identisch ist mit dieser Einheit, dennoch aber eine gewisse Selbstständigkeit hat. Gleichzeitig, also hier haben wir das produktive Element, gleichzeitig in diesem Objekt, in diesem Denkobjekt, identifiziert dieses Reflektive sich erstmal selbst, weil es erst in diesem Denkobjekt versteht, was es selbst ist. Es gewinnt also in diesem reflexiven Akt erst seine eigene Identität. Und Sie sehen so, wie wenn Sie dieses reflexive Modell als Grundmodell nehmen, Das machen viele neuplatonische Autoren, Hegel hat das auch gemacht, der frühe Marx hat das auch gemacht, die Lebensphilosophie macht das letztendlich auch und die Phänomenologie zieht auch letztendlich aus diesem Topf ihrem Honig. Hier sieht man also die zwei Elemente, Identität stiftend. Und in diese Identitätsstiftung wird gleichzeitig eine neue Identität gestiftet. Das ist eine produktive Identität. Genauso, wie wir das bei John Locke gesehen haben, wie die Persönlichkeit aufgebaut wird. Okay, also erst in dieser reflexiven Denkvorgang entsteht ein Gedanken und der Gedanke ist aber genau das, was eigentlich schon da war, deshalb ist die Identität auch gewährt. Also in diesem Denken macht das Denken sich selbst und dann kriegt man so etwas, wo bestimmte Philosophen anfangen zu lachen und andere sehr, sehr viel tiefen Denkausdruck im Gesicht zeigen, nämlich die Differenz in der Identität. Nun, diese Abbildung von sich selbst ist somit eine weitere Substanz, die denken kann und so weiter. Also so wird aus der eine reflexive Akt Denkobjekte produziert, die ja genauso diese reflexiven Akt haben wie der Denkakt selbst und so zu einem immer größeren Ausdifferenzierung der Wirklichkeit führt. Letzt noch, bevor ich Ihnen eine Textpassage von Proklos zeige, wo das zusammengefasst wird, will ich Ihnen noch sagen, weshalb das für Aristoteliker Zauberei ist, weil es sich widerspricht, sagen Aristoteliker, weil etwas nicht zugleich aktiv und passiv sein kann, nicht zugleich möglich und wirklich. Weil du eigentlich hier sagst, also, dass die Veranlagung durch die Veranlagung selbst zu einer Wirklichkeit wird. Nämlich wenn das Denken sich erst in der reflexiven Akt über sich selbst verständigt. Aber hier haben Sie wieder eine Basisentscheidung, wenn ich über Möglichkeiten, mögliche Modelle von Wirklichkeitsverständnis denke, also welche Annahme nehme ich an, welchen Sprachcode nehme ich an? Und wenn Sie als Sprachcode annehmen, also Akt und Potenz schließen sich aber aus, Möglichkeit und Wirklichkeit schließen sich aus, dann ist dieses triadische Modell, dieses reflexive Modell als wirklichkeitsstiftendes Modell natürlich gar nicht einzusetzen. Das reflexive Modell kann es natürlich geben, aber es kann nie Substanzen produzieren. Aber wenn Sie das, wenn Sie diese Voraussetzung nicht annehmen, da können Sie sagen, nein, das ist gerade das Basismodell der Wirklichkeit, weil ich hier verstehen kann, wie Wirklichkeit entsteht. Und ein Philosoph, bei dem das sehr klar hervorkommt, also ich muss sagen, das ist nicht mein Freund, dieser Philosoph, aber es ist interessant zu sehen, mit welchem mathematische Rigidität hier über Wirklichkeit gesprochen wird. Und das sind die Elementa Theologica von Proclos. Und er versucht, in einer Art geometrische Struktur über Wirklichkeit zu denken. Und bei ihm gibt es zwei Stichworte. Also als ich das vorhin formulierte, habe ich immer an Proclos gedacht. Einheit, also er würde sagen, Einheit geht immer vor Zweiheit. Und die Reflexivität als Konstituierendes. Also er würde sagen, wenn es Wirklichkeit gibt, dann muss es dieses Reflektive geben, weil nur das ist in der Lage, sich selbst zu machen. Oder du musst davon ausgehen, dass Dinge so gegeben sind. Das ist aber philosophisch ziemlich naiv. Also das ist nicht durchdacht. Das ist also nicht philosophisch. Diese Elemente, die sind... oder Elementatio Theologica, die sind, wie ich gesagt habe, geometrisch aufgebaut in dem Sinne von Propositiones, also Satzsätze, die mehr oder weniger auseinander folgen. Und ich nehme jetzt mal einen Satz, der 43. Den lese ich mal vor, den Satz, und dann hat man immer einen kleinen Kommentar. All that is capable of reversion upon itself, also alles Reflexives, is self-constituted. Sagt also, das sind Substanzen, die sich selbst machen. Also so entstehen eigentlich Substanzen durch Selbstreferenz. Ich lese den Kommentar. For if it is by nature, also wenn es also die Natur eines Dinges ist, if it is by nature reverted upon itself, wenn ein Ding also diese reflexive Struktur hat, and is made complete by such reversion, das heißt, wenn das Ding auch darin besteht, diesen Akt durchzuführen, ja, it must derive its existence from itself. Dann muss es quasi sein Bestehen selbst produzieren. Since the goal of natural reversion for any term is the source from which its existence proceeds. Jetzt versucht er den Beweis zu geben und sagt, also so ein reflexiver Akt, wann ist der abgeschlossen, wenn die Reflexion zu Ende ist. Was ist die Reflexion? Das heißt, der Ursprung, also in einem reflexiven Akt als Ursprung zu verstehen. Das heißt, die Reflexion geht zu dem Ausgangspunkt zurück. Also wie wenn ich sage, was habe ich gerade gemeint? Wenn du das für dich selbst fragst, dann sagst du letztendlich, woran du gedacht hast, aber du bringst es in diese Formulierung eigentlich zu sich selbst zurück. Okay, nun, wenn von einem Ding die Vervollständigung eigentlich in der Wiederholung des Anfangs ist, dann ist etwas sich selbst generierendes. If then it is the source of its own well-being, it will certainly be also the source of its own being and responsible for its own existence as a substance. Also ich würde sagen, wenn so der Erkenntnis zum Abschluss gebracht ist und das Ding ist eine erkennende Substanz, dann ist somit auch das Ding, weil es ja Erkenntnis ist. Und so ist es nicht nur in seinem, entschuldige diese Zauberworte, aber nicht nur in seinem So-Sein, sondern in seinem Sein konstituierend. Thus what is able to refer upon itself is self-constituted. Und das ist, weshalb viele Philosophen sagen, ja, wenn du eine Begründung haben willst für die Existenz der Welt, wenn du das nicht einfach faktisch annehmen willst, dann musst du letztendlich eine solche Wirklichkeitsstruktur annehmen. Und merkwürdig ist das Modell nicht, weil so denken wir ja über unsere eigene Persönlichkeit auch nach. Die konstituiert sich quasi in der Reflexion erst. Weil, das haben wir bei Locke gesehen, das, was sie nicht wissen, was sie nicht einholen können mit ihrer Reflexion, gehört ja nicht zu ihrer Persönlichkeit. Nur also die Erfahrungen, die sie explizit einbauen in ihre Persönlichkeit. Ja, die Kritik immer ist, hier wird Denkstruktur auf die Wirklichkeit gelegt. Weil das ist klar nach dem Modell des Denkens. Aber gut, ich habe ja vorhin gesagt, also ich finde das ein bisschen eine sinnlose Debatte, zu fragen, ja, Denkstruktur, Wirklichkeitsstruktur. Es geht, denke ich, für uns Philosophen hauptsächlich darin, welche Modelle von Wirklichkeitsverständnis uns erlauben, so viel möglich Differenzen zu identifizieren. Ja? Und ich glaube, dass dieses Modell uns erlaubt, mehr Differenzen zu identifizieren als ein plattes Abbildmodell. Das ist, was wir ja bei Locke gelernt haben. Weil anders kannst du Frage von Sinn und Unsinn, sowieso Urteilsformen, sowieso Wissenschaft eigentlich nie erklären. Dass dieses Modell also wirksam geworden ist unter vielleicht was unerwartete Bedingungen, das zeige ich euch mal an Spinozas Ethik. Also da sind wir jetzt nicht mehr in der Spätantike, sondern sind wir in der frühen Neuzeit anbelangt. Eigentlich in einer Zeit, wo generell der Aristotelismus noch immer vorherrscht, das heißt, wo es nur einige Substanzen gibt, die reflexiv sind und diese Reflexive nie produktiv sind und eigentlich auch ihre Identität nicht aus diesem reflexiven Akt holen. Nun, in diesem Gefüge hat Spinoza eine ganz andere Auffassung über Substanz, weil ich kann jetzt nicht viel über die spinozistische Philosophie sagen, aber er letztendlich sagt, wenn eine Substanz echt Substanz ist, selbstständig, ist sie ja von nichts abhängig. Kann sie eigentlich keine Ursache haben, weil dann wäre sie von etwas abhängig. Wie ist sie dann? Also sie kann quasi nur sein, indem sie selbst konstituierend ist. Und das ist der allererste Satz der Ethik von Spinoza. Entschuldige, dass ich so eine alte Kopie für Sie da rausgezaubert habe, aber die hatte ich einfach zu Hause stehen. Das ist also, das war mal eine gute kritische Edition. Per causam sui, also das allererste Wort ist schon ein Affront gegen aristotelisch geprägte Denkformen, weil hier ja von Ursache seiner selbst gesprochen wird. Also wenn du das Axiom annimmst, dass Akt und Potenz unterschieden sind, dann kannst du das gar nicht annehmen, die Idee von causa sui. Aber gut, Ursache seiner selbst. Per causam sui intelligo it, also unter Ursache seiner selbst, und das wird quasi nachher in seiner Substanzdefinition mitgenommen, unter Ursache seiner selbst verstehe ich das cuius essentia, dessen Essenz involvit existentiam. Eine Essenz, die als Essenz die Existenz involviert. Sive it, oder anders gesagt, cuius natura, wessen Natur non potest concipinisi existens. Eine solche Natur, die nicht anders gedacht werden kann als existierend. Das war, was wir auch ja bei Proklos gesehen haben. Das Denken kann nur als existierend gedacht werden, also sich selbst die Existenz gebend. Kleine Fußnote, also so sehen Sie auch, wo der Cogito ergo sum Beweis von Descartes eigentlich herkommt. Okay. Also welche Modelle von Wirklichkeit eigentlich unter solche Bedingungen angezapft werden. Also Proklos, Spinoza und Locke, wo es geht um den Aufbau des Ichs als Selbstbewusstes, was ja letztendlich genau dieselbe Struktur voraussetzt. Dieses Modell, also nicht die Reflexivität als solche, sondern dass der Selbstkonstitution über Reflexion, habe ich gesagt, ist für die aristotelische Tradition und auch für Lukrez eigentlich eine Denkunmöglichkeit, das schließt einen Widerspruch in sich. Es gibt aber eine ganz schöne Antwort auf die Frage, wie Einheiten entstehen können neben oder in basale Einheiten. Also Einheiten, die auch also ihre eigene substanzielle Existenz haben. Und nimmt man solche Reflexionen an, die also in der Reflexion sich selbst produzieren, dann heißt natürlich, dass nicht mehr widersprüchlich, dass etwas gleich Akt und Potenz ist, sondern eigentlich Selbstreflexion. Ja? Also ich habe das ja hier abgehandelt unter dem Überschrift Paradigmen und Paradigmenwechsel. Sie sehen, wie gewisse Modelle von Wirklichkeit und über Wirklichkeit zu denken immer in gewisse Zusammenhänge stehen. Sie haben hier ein Wirklichkeitsmodell, ja, also Reflexivität oder nicht, und Reflexivität als produzierend von Wirklichkeit oder nicht. Oder sagen Sie, nein, nein, also die Wirklichkeit ist letztendlich nur tote Atome und Wirklichkeit ist nichts anderes als das Aufeinander reagieren von toten Atomen, aber nicht, also es wäre nur dieses Aufeinander reagieren. Diese Modelle, wenn die beurteilt werden oder unterstützt werden, dann braucht man Sprachregelungen. Und was ich vorhin gesagt habe über Akt und Potenz müssen immer unterschieden werden. Das ist so eine Art von Sprachregelung. Und die sieht in der aristotelischen Tradition so aus, dass die immer an verschiedene Realitäten gekoppelt werden müssen. Und dann ist natürlich diese konstituierende Selbstreflexion ist eine völlige Denkunmöglichkeit, ist ein Widerspruch. Das kannst du überhaupt nicht denken. Wenn du darauf stoßt, musst du sagen, nee, rotes Licht, hier kann ich nicht durchfahren. Aber wenn du dieses Axiom nicht annimmst, dann kannst du dann durchfahren, da steht dann kein rotes Licht und dann würdest du dann nicht von Widerspruch sprechen, sondern würdest du von Selbstreflexion sprechen. Ja, deshalb viele Philosophen sehr nervös werden, wenn die Selbstreflexion hören, weil die sagen, das ist doch eigentlich widersprüchlich, aber du gehst dann von einer bestimmten Matrix aus, wie über Wirklichkeit nur gesprochen werden kann. Ich bin noch immer bei 17. Ich habe jetzt also ein synchronisches Beispiel gegeben. Ich habe da Proklos, ich habe Locke, ich habe Spinoza und ich habe auch so auf die Lebensphilosophie verwiesen, die diese Modelle aufgreift. Das geht ja so ein bisschen durch die Geschichte. Dieses Paradigma. Gleichzeitig sieht man, dass dieses Paradigma nicht von anderen also verdrängt wird. Also wenn Sie die Philosophiegeschichte intensiv studieren, werden Sie sehen, dass dieses Paradigma gerade entsteht, auch in Zeiten, wo das Aristotelische vorherrscht. Also das weiß jeder, Philosophie ist im Grunde genommen keine soziale, sondern eine asoziale Aktivität. Das heißt, der einzelne Philosoph denkt. Ja? Ich meine, deshalb können Sie in der Philosophiegeschichte auch immer eine ganze Menge verschiedene Projekte nebeneinander finden. Wir können das auch ein bisschen positiver aufgreifen und nicht sagen, der einzelne Philosoph denkt. Wir können aber auch sagen, weshalb, wenn man über Paradigmen wechselt, spricht man nicht immer das nur in der Zeitachse tun muss, sondern auch eigentlich sprechen muss über verschiedene Alternativen, die immer zur Verfügung stehen, sich aber ausschließende Alternativen, dann ist das habe ich ja schon ganz oft gesagt, aber ich will es am Ende nochmal wiederholen, dass letztendlich Philosophen anders als Naturwissenschaftler oder Theologen ungebunden sind. Also, die denken ja über das Denken und sprechen über das Sprechen. Das heißt, sie bewegen sich auf einer Metaebene und hier gibt es eigentlich keinen empirischen Maßstab. Also du kannst eigentlich letztendlich nie eine Philosophie kritisieren mit einer anderen Philosophie. Das wäre, wenn du einen Apfel vorwirfst, dass der keine Birne ist. Und du kannst auch nicht eine Philosophie kritisieren, ausgehend von bestimmten Wissenschaftsbefunden. Weil die Philosophie sich ja auf einer Metaebene, einer vorgeschobenen Ebene befindet. Das heißt, hier gibt es keinen empirischen Maßstab. Also es geht eher in der Philosophie darum, was ich quasi als Maßstab nehme, um sinnvoll über das empirische Sprechen sprechen zu können. Ich habe es vorhin ja gesagt mit diesen Differenzen. Was will ich rausholen? Welche Unterschiede, Differenzen oder welche Identitäten und Übereinstimmungen will ich eigentlich als signifikant herausstellen? Ja? Und wenn ich, also um es mal auf Klartext zu bringen, wenn ich wenn ich Naturwissenschaftler bin, dann ist natürlich so etwas wie Freiheit oder eigentlich auch Kreativität ziemlich schwierige Sachen, weil die letztendlich bedeuten, dass ich in mein System etwas einbauen muss, was dazu führen kann, dass die Grundbedingungen sich radikal ändern können, ohne dass ich darüber Kontrolle habe. Aber das ist letztendlich, was Freiheit sagt. Und deshalb siehst du, dass viele Wissenschaften das eigentlich ausschließen wollen. Die bilden die Wirklichkeit damit nicht unwahr ab, sondern auf eine weniger differenzierte Weise. Und für vieles ist das ausreichend. Gesetzte, sie sind Jäger und sie wollen gerne auf Nachteulen schießen. Dann ist für sie eigentlich eine ganz einfache Einteilung ihres Lebens in Tag und Nacht. Das reicht aus, weil Tag wissen sie nein und nachts wissen sie ja. Also sie brauchen keine differenziertere Einteilung mit Stunden und Minuten und so etwas. Also sobald die Sonne unter ist, dann ist für sie klar, ja. Aber wenn sie ja etwas kompliziertere Hobbys haben, dann müssen sie also eine Sicht auf die Wirklichkeit haben, die Differenzen in der Wirklichkeit besser ausdifferenziert. Ja? Aber, und jetzt kommt der Bezug zur Lebenspraxis. Wenn wir davon ausgehen, dass die Philosophie eine Metawissenschaft ist, heißt das, dass die Philosophie natürlich immer mal warten muss. Die kann zwar natürlich in abstracto mögliche Lebensprojekte entwerfen, und das soll sie auch, um den Motor warm zu halten, aber letztendlich werden dann oft Leute sagen, naja, was die Philosophen machen, das weiß ich eigentlich nicht. Die sind da irgendwie mit Merkwürdiges beschäftigt. Klüger ist es, zu schauen, was faktisch gemacht wird, sei es in den Wissenschaften oder in der Gesellschaftsaufbau, und sich aus der philosophischen Perspektive damit zu beschäftigen, zu befragen, was sind jetzt die Voraussetzungen, und was schließen diese Voraussetzungen eigentlich ein? Was lassen diese Voraussetzungen zu? Und bin ich damit einverstanden, ja oder nicht? Und dieses, bin ich damit einverstanden, ja oder nicht, können Sie ja auch aus der eigenen Lebenspraxis holen. Und das ist ja gar nicht so schwierig, weil ob zwar viele von uns, also eigentlich, denke ich, zufrieden sind mit dem Leben, gibt es immer etwas zu verbessern. Und insofern messen Sie jede Erfahrung gleichzeitig auch aus der Perspektive, tja, so wie ich bis jetzt mich in dieser Situation benommen habe, reicht das aus für den nächsten Schritt oder kann ich es noch besser tun? Das heißt, Sie müssen nicht nur bereit sein, neue Informationen zu speichern, sondern auch die Modelle, mit denen man diese Informationen speichert, neu zu überdenken. Und ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich allein auf einer Insel wohnen würde, dann würde ich mich an dem Lucretschen Modell halten. Das ist am allereinfachsten, nicht kompliziert, nur ein Typ von Atomen. Damit kann ich also meine Büchse Bohne öffnen und auf dem Feuer stellen. Und, ja, da. Aber wenn ich in einer Gesellschaft lebe wie wir, wo man mit anderen Mitmenschen zu tun hat, ja, die man gerne, also von denen man verlangt, dass sie dich als Individuum anerkennen, ja, und wo du im Gegenleistung auch denen als Individuum entgegentriffst, also mit einer Meinung, also nicht nur eine Art von Klangschale, wo die Wirklichkeit evoziert, sondern als Persönlichkeiten, die also einen Beitrag zur Neugestaltung der Wirklichkeit liefern können, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. Wenn sie das wollen, da kommen sie mit diesem Lucretien-Modell nicht weit. Und wenn sie das doch tun, da kommen sie eines Tages zum Schluss, dann rufen sie ihren Nachbar an und dann sagen sie, lieber Herr Nachbar, ich bin heute zum Schluss gekommen, dass Sie eigentlich nichts sind und dass alles, was Sie mir bis jetzt gesagt haben, eigentlich nur Illusion ist. Und da sind Sie damit völlig zufrieden und Sie haben eine Entscheidung getroffen, die ganz in Übereinstimmung ist mit den Voraussetzungen, die Sie angenommen haben. Aber der Nachbar wird, also wenn Sie dann am nächsten Tag kochen und Sie stellen fest, dass Ihr Salzbecher ausgegangen ist, wenn Sie den dann anrufen, kann ich bitte mal bei Ihnen das Salz ausleihen, dann sagt er Ihnen genau, was Sie ihm vorher gesagt haben. Also wissen Sie überhaupt, mit wem Sie sprechen? Sie sprechen nur mit einem Konglomerat, das kann überhaupt nicht das Urteil fällen. Also der Salzbecher steht in meinem Küchenschrank. Ja? Und also das sind jetzt lustige Beispiele, aber sobald natürlich eine Gesellschaft unter Druck kommt, und das ist, was wir ja tagtäglich heute erleben, wir wissen ja gar nicht, also wie das in 20 Jahren aussieht mit unserem Wohlstand. Das kann ja relativ rapide gehen, das kann Ihnen jeder Historiker zeigen. Also das heißt, besser ist sich jetzt über diese Bedingungen mal Gedanken zu machen, dass man im Notfall also keine falschen Entscheidungen trifft. Ja, ich meine, so etwas wie Sozialstaat ist so etwas, natürlich unter Kriegsbedingungen ist die Diskussion über Sozialstaat zu reden letztendlich schnell, also vom Tisch, weil es gibt andere Dinge zu lösen. Ne? Aber dabei würde man eigentlich vergessen, was man aufgebaut hat, wofür man letztendlich einen Krieg führen könnte. Das heißt, so etwas kann man besser, wenn man bei vollem Verstand ist, durchdenken, die Ergebnisse notieren und in einem Notfall also zu diesem Schrank zurückgehen, wo man diese Überlegungen gemacht hat, die da rausgreifen und aus dieser Perspektive das Unvoreingenommene, was wir bei diesem Beispiel von Ernst Jünger gesehen hatten, dann nochmal sich zum Gemüte zu führen. Und ich hatte als Abschluss, also Sie sehen, das ist der Bezug zur Lebenspraxis. Insofern hat die Philosophie eine deutliche politische Bedeutung. Und ich habe ja gerade gesprochen über diesen Schrank, wo Sie dann über Ihre Überlegungen legen. Also diesen Schrank brauchen Sie nicht erstmal zu bauen, den gibt es schon. Der gibt es hier auf diesem Stockwerk. Wissen Sie wo? Er ist aber ein bisschen groß. Und er hat nur von 9 bis 5 offen. Also die Bibliothek. Weil letztendlich natürlich diese möglichen Entwürfe dort gespeichert sind. Und deshalb ist es, Sie wissen, ich halte gerne Plädoyers für die Geschichte der Philosophie, auch im philosophischen Interesse, weil Sie natürlich nie wissen, was Denken ist und wie Denken sich unter welche verschiedenen historischen Umstände benehmen kann. Das können Sie auf Anhieb aus Ihrer eigenen Erfahrung gar nicht holen. Also gerade eine Betrachtung der Geschichte der Philosophie zeigt die Kreativität des menschlichen Denkens. Gerade die Geschichte der Philosophie zeigt, dass, wenn ich dann ein allerletztes Fazit ziehen darf, dass wie stark auch eine solche Herangehensweise wie die des Lucrez und Demokrit ist, es letztendlich für das, was die Philosophiegeschichte geleistet hat, keine überzeugende Antwort geben kann. Weil sie nicht imstande ist, diese Kreativität der Denkprojekte irgendwie als einen sinnvollen Akt zu sehen. Obwohl ich der Meinung bin, dass daran, also nur daran, die Menschheit sich also aus ihren schwierigen Lagen rausholen kann, die Kreativität ihres Denkens. Und in der Vorlesung, was ist Philosophie, habe ich ein Plädoyer gehalten. Ich habe da gesagt, es gibt so verschiedene Philosophien. Es gibt die Philosophien, die letztendlich realistisch sind, indem sie ein Plädoyer machen für eine von dem menschlichen Denken unabhängige Realität. Und ich habe gesagt, wie wichtig das ist, um das Projekt Wissenschaft am Gange zu halten. Und so würde ich hier in diesem Sinne sagen, dass, wenn Sie mir fragen, wie muss man sich jetzt positionieren in diesem Reich der verschiedenen, sich ausschließenden philosophischen Paradigmen, also dann wäre vielleicht die allerklügste Alternative, sich für die Paradigmen einzusetzen, die es erlauben, die Kreativität des Denkens also als einen sinnvollen Akt zu denken und nicht nur als ein Aufeinandertreffen von Idolen, die in einem Traum jemand durch den Kopf schwingen. Wir haben noch 5 Minuten, glaube ich, oder 10 Minuten. Die brauchen wir ja für die Evaluation. Oder? Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir noch eine Diskussion führen konnten. Das können wir aber zeitlich jetzt nicht mehr. Naja gut, ich werde nächstes Semester eine Vorlesung über die Geschichte der antike und mittelalterliche Philosophie geben, quasi als ein Anschluss dessen, was ich jetzt hier gemacht habe, wo ich versuche, also diese verschiedenen Projekte mal auf der historischen Palette zu platzieren. Vielleicht sehen wir uns dann wieder und dann können wir, vielleicht können wir dann in der Diskussion einsteigen. Es hat mir Spaß gemacht, Ihnen diese Vorlesung zu geben. Ich hoffe, es hat Ihnen auch was gebracht und vielleicht sehen wir uns dann auch nächstes Semester. Tschüss.